ARD Sounds.
Seid ihr auch so gespannt, wer deutscher Meister wird?
Nein.
Jetzt kurz bevor es losgeht?
Nein. Du?
Es war eine ironische Frage.
Ach so. Ja, wir machen Audio. Da kommt Ironie nicht so richtig rüber, das weißt du.
Wir machen auch Video. Das ist jetzt auch wieder ein Videopodcast.
Stimmt, die WM ist vorbei.
Deswegen setz dich gerade hin und beim nächsten Mal.
Kann ich nicht.
Vorher nochmal die Haare machen.
Habe ich.
Nimm dir mal ein Beispiel an Alex, der sieht wieder aus wie aus dem Ei gepellt.
Vorbildlichst.
Ich bin extra an die Maske gegangen.
Man merkt, der Mann ist einfach beim Fernsehen. Der ist Profi.
Ja. Zum Glück haben wir einen Profi dabei.
Aber wie groß ist denn jetzt eure Anspannung, eure Vorfreude, das Kribbeln kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison?
Also ich habe große Lust. Ich weiß noch nicht so genau, was mit dem Begriff Anspannung anzufangen. Wenn du das Meisterschaftsrennen ansprichst, dann lass es mich so formulieren. Bin ich relativ entspannt, aber also die Vorfreude ist da und das Kribbeln, wenn es dann Freitagabend losgeht, wenn es dann Samstag zum ersten Mal in die Konferenz geht, das werd ich schon spüren.
Ich habe auch voll Bock. Weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal so viel Lust auf eine Bundesliga-Saison hatte. Das ist richtig, ich weiß gar nicht, das war WM. Irgendwie ist klar, wer Meister wird. Ich habe trotzdem voll Bock drauf.
Das musst du uns nachher mal erzählen. Aber es gibt ja zum Glück wirklich sehr viel mehr als nur die Frage, wer wird deutscher Meister in der kommenden Bundesliga-Saison. Und wir werden darüber reden im Sportschau-Bundesliga-Update. Die 64. Bundesliga-Saison steht an. Wir sitzen parat, um drüber zu sprechen. Jens Walbrot ist da, Radioreporter in der ARD, der oft im Stadion ist und Chef dieses Podcasts. So ehrlich wollen wir auch sein und müssen wir auch sein. Dann haben wir Alex Schlüter am Start, Sportschau-Moderator aus dem Fernsehen. Und mein Name ist Tobi Schäfer, ich bin auch mit dabei. Und freue mich tatsächlich sehr, dass wir jetzt in diese neue Saison starten. Eine Bundesliga-Vorschau im Jahr 2026 stellt sich ja eigentlich so ein bisschen von alleine auf. Ihr habt es schon gesagt, über die Meisterfrage müssen wir nicht reden. Vielleicht eher so darüber, wer ist am nahesten an den Bayern dran? Das ist jetzt auch nicht total offensichtlich, wie ich finde. Und der VfB Stuttgart kann es im direkten Duell ja gleich mal unter Beweis stellen, wie nah sie dran sind. Denn das ist das Eröffnungsspiel am Freitagabend. Die Bayern empfangen den VfB. Und meiner Meinung nach sehen wir da den kommenden Meister gegen den kommenden Vizemeister. Und damit haben wir die erste These aufgestellt.
Respekt. Aber mal, also ich frage jetzt direkt mal ketzerisch dagegen, ne? Habt ihr die Bayern im Supercup so dominant, so überzeugend wahrgenommen wie zum Beginn der vergangenen Saison?
Habe ich aber auch nicht erwartet, ehrlicherweise. Brauchen die Bayern auch nicht. Die Bayern brauchen kein dominantes Supercup-Spiel, Franz Beckenbauer-Supercup-Spiel, um dann die Saison zu dominieren.
Ja, also ich meine nur, ne, wir reden jetzt ja alle so, also ich weiß nicht, Alex, bist du derselben Meinung, dass die Bayern eigentlich schon so quasi der festgelegte deutsche Meister sind? So klar reden wir jetzt ja zumindest, aber kann man nicht sogar das auch nochmal in Frage stellen?
Also ich habe zumindest so eine Version in meinem Kopf, die hatte ich in den letzten 2 Jahren nicht, aber es gibt so eine Variante, dass sie so ein bisschen anfangen zu wackeln. Es ist schon schlimm, wenn man sich das so ein bisschen herbeidenken muss, aber ich habe so eine realistische Vorstellung, dass es keine erfolgreiche Bayern-Saison wird. So weit würde ich mal gehen. Das Erschreckende, und ich finde es schon so ein bisschen schade, sage ich ganz ehrlich, das Erschreckende ist, dass selbst wenn das eintritt, glaube ich, dass die Bayern Meister werden und eher international ins Straucheln kommen, nämlich wenn sie so ein bisschen von sich selbst überholt werden, vom eigenen Spielstil, dieser Grundidee, da haben wir ja auch in der vergangenen Saison viel drüber geredet, von dem, was Kompanie da gespielt hat. Wenn sie da als Blaupause dienen und Mannschaften das kopieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass es, wenn sich die Bayern nicht wieder weiterentwickeln, dass es ein bisschen so ein böses Erwachen gibt. Das ist jetzt schon sehr, sehr dramatisch formuliert. Aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Mit dem Problem, wie gesagt, wie viele Mannschaften in der Bundesliga sind dann tatsächlich in der Lage, das zu kopieren. Ne? Also einmal so grundlegend, die Bayern haben das total krass gemacht gegen diese vorherrschende Strategie in der Fußballwelt, wieder mehr Manndeckung zu spielen mit dieser ganzen Variabilität. Einfach nicht einzukriegen zu sein, sage ich jetzt mal. Ne? Ein Kane lässt sich bis auf die 6 fallen und ein Gnabry geht dann immer vorne rein und so weiter. Also all diese Dinge, über die wir auch viel geredet haben. Während, und das ist ja interessant, die Bayern aber gegen den Ball selber Manndeckung spielen.
Ja, genau.
Und ich hab so ein bisschen länger drüber nachgedacht, so wenn wenn die Mannschaften sich das, und ich finde, das ist auch das höchste Lob, was man den Bayern machen kann, das, was die Bayern da in der Offensive gemacht haben in den letzten 1-2 Jahren, als Blaupause nehmen, zum Vorbild nehmen und ihr eigenes Spiel weiterentwickeln, nämlich in die Richtung, in der Vincent Kompany die Bayern schon jetzt hatte, dann kann es auch für die eigene Defensive der Bayern kompliziert werden, weil dann diese Manndeckung, dieses komplette Durchdecken eben vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Da wurden sie vor wenig Probleme gestellt in der Bundesliga, in der Champions League haben wir es alle verfolgt. Gab es dann natürlich Spiele, in denen sie sehr gefordert wurden, aber so ist das nun mal in der Königsklasse. Das hat aber meiner Meinung nach jetzt nichts irgendwie so mit taktischer Entlarvung zu tun. Das heißt also, nochmal zusammengefasst, die einzige Variante, bei der ich mir vorstellen kann, dass die Bayern keine erfolgreiche Saison spielen, ist, dass man taktisch so ein bisschen eingeholt wird, weil sie haben sich echt, nochmal Chapeau, sie haben sich echt einen Vorsprung erarbeitet. Aber welche Mannschaft, außer der, gegen die sie am Freitag spielen und vielleicht Borussia Dortmund, ist in der Lage, mit dem Ball, also wem trauen wir denn tatsächlich zu, sich taktisch so weit zu entwickeln, dass sie auch nur annähernd Bayern-Ballbesitz-Fußball spielen? Und das ist halt das Problem im Moment in der Bundesliga.
Also ich kann das alles total gut nachvollziehen. Ich weiß aber nicht, ob du tatsächlich genau die Bayern kopieren musst, um den Bayern gefährlich zu werden, oder ob du nicht einfach möglicherweise auch gute Strategien entwickeln kannst, defensiv, um diese Wucht einzudämmen. Und ich finde, der BVB hat das im Supercup eigentlich schon ganz gut unter Beweis gestellt. So, also das war jetzt ja nicht der gleiche Bayern-Modus, den wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben. Und in der ersten Halbzeit, ist mein Eindruck, profitieren die Bayern vor allem von Fehlern von Borussia Dortmund und nicht so sehr von ihrem, na klar, du hast halt die überragenden Einzelkönner wie Michael Olise, die dann den Unterschied machen. Aber sie profitieren für meiner Meinung nach nicht so sehr von dieser auch offensivtaktischen Dominanz, die wir zu Beginn der vergangenen Saison nach dieser Clubweltmeisterschaft, wo sie dann ja auch irgendwie quasi im Flow kamen und einfach den Flow weitergezogen haben, wie in der vergangenen Saison, sondern das ist eine andere Herangehensweise, und das hat Joshua Kimmich nach dem Supercup ja eigentlich auch so angesprochen. Der meinte so, ja, also ich erwarte mir schon noch ein bisschen mehr Dominanz.
Aber dieses Supercup-Spiel ist wirklich so gar kein Gradmesser, finde ich, für den Zustand der Bayern, weil die natürlich eine ganz andere Vorbereitung haben als alle anderen. Die kommen ja immer so häppchenweise. Ich glaube, ein Kane und ein Olise, die waren erst eine Woche im Training, spielen dann trotzdem, glaube ich, sogar durch. Das ist also Respekt. Und wenn die jetzt erstmal ein paar Wochen wieder miteinander gearbeitet haben und auch die neuen Spieler noch besser integriert wurden, die ja schon super integriert sind, ne? Nene Brown ist ja gefühlt jetzt schon ein absoluter Königstransfer, der ja auch sehr variabel einsetzbar ist, der auf der 10 spielen kann. Saibari, da wird sicherlich viel von zu sehen sein. Also wenn das alles so richtig ineinander greift, dann haben sie wirklich auch nach vorne nochmal eine neue Qualität, und nach hinten, ja, das muss man sich genau angucken. Vor allem, was passiert vor der Abwehr, was passiert auf der 6? Also da sind sie meiner Meinung nach gut besetzt mit Kimmich, mit Pavlovic, und Bischoff hat ja vielleicht auch Ansprüche. So, aber dann wird es schon dünn. Also wer rückt dann nach, wenn da mal ein, zwei ausfallen?
Du meinst, weil jetzt Goretzka
ist auch. Ist das die größte Schwachstelle von Bayern? Weil das wäre jetzt meine Frage an euch gewesen. So, wo sind sie denn am ehesten zu kriegen? Beziehungsweise bei all dem, was die Bayern toll machen und toll im Kader haben, wo seht ihr die größte Schwachstelle? Tobi, dann sagst du, es ist die Zentrale, es ist die 6.
Wenn alle fit bleiben, nicht. Aber wenn sie mal rotieren müssen oder wenn mal jemand längerfristig ausfällt, oder reden wir über Kimmich. Kimmich ist, glaube ich, einer von ganz wenigen Bayern-Spielern, die einfach nicht zu ersetzen sind. Wenn der tatsächlich mal, wir wünschen es natürlich keinem, aber das gehört im Fußball ja leider dazu, dann müssen sie natürlich improvisieren.
Also für mich ist es gar nicht so sehr eine Position, sondern ich finde, in der zweiten Halbzeit im Supercup hat man einen Move des BVB gesehen, der auch in der vergangenen Saison immer wieder für Probleme bei den Bayern gesorgt hat. Und das ist die Restverteidigung des FCB ausnutzen, indem du schnell über Halbräume spielst, ne? Und dann versuchst, auf die Flügelposition, die einfach dadurch, dass das Spielsystem von Vincent Kompany so angelegt ist, die defensiv für die Absicherung jetzt nicht die primäre Aufgabe der Flügelverteidiger sind. Wenn du da über diese Räume kommst, dann hast du beim BVB gesehen, wenn sie das schnell und clever spielen, dass es da Probleme geben kann. Und das ist so, finde ich, es wirkt so, als wäre, klar, ich stimme Tobi total zu, bei den Bayern muss man sowas immer noch mal ein bisschen anders bewerten, weil die halt auch erst spät alle wieder zusammen sind und so. Aber es wirkt so, als wäre das nach wie vor der angreifbare Punkt.
Ich finde auch, dass wir erstaunlich lange suchen müssen, dass das, was du sagst, gehe ich mit. Ich habe auch überlegt, was kann man jetzt eigentlich aus dem Sommer ziehen, in dem diese von uns versucht verdrängte Weltmeisterschaft stattgefunden hat, in der aber eben die deutsche Mannschaft natürlich auch geprägt war von Bayern-Spielern. Ich finde, dass Pavlovic leider gezeigt hat, dass ihm noch ein, zwei Schritte fehlen. Ich finde, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass ein Kimmich in der zentralen Position besser aufgehoben ist als auf der Rechtsverteidigerposition. Das wissen die Bayern aber eben offensichtlich schon länger als Julian Nagelsmann, der da in den letzten Minuten erst drauf gekommen ist, um es böse zu formulieren. Ich frage mich auch, was ist, wenn es mal diese absoluten Leistungsträger erwischen sollte? Ich glaube tatsächlich, da sprechen wir ja auch wirklich wieder über eine Wahnsinnssituation. Harry Kane und Michael Olise sind unter den wahrscheinlich fünf, wenn nicht sogar Top 3 Kandidaten für den Weltfußballer. Ne? Das ist ja, also wann haben wir das zuletzt in der Fußball-Bundesliga gehabt? Das zeigt ja, welche Qualität da ist. Und auf der anderen Seite, auch wenn das immer doof ist, das dann so zu drehen, aber auf der anderen Seite ist dadurch natürlich auch eine enorme Abhängigkeit da. Ne? Jetzt, du hast es gerade gesagt, da ist jetzt taktisch noch nicht alles perfekt aufgegangen gegen Dortmund, aber dann ist es halt eine individuelle Qualität. Und die haben ja beide in Ansätzen in diesem Spiel schon wieder gezeigt. Und normalerweise würden wir sagen, Ansätze können nicht reichen, aber wenn man halt überlegt, wie jung die erst wieder dabei sind in dieser Mannschaft und schon wieder das machen, was sie da gemacht haben, also diese eine Szene, in der Harry Kane gefühlt mit einer Bewegung, die das komplette Mittelfeld ins Leere laufen lässt bei Dortmund, dieser Tunnel von Ulisse mit so einer völligen Selbstverständlichkeit, hat ja nur mal ganz kurz wieder so als Reminder funktioniert. Das ist ein Level, also da kommt auf dem Niveau niemand in der Bundesliga und wahrscheinlich auch die eine Schublade drunter niemand. Und dann können wir anfangen, darüber nachzudenken, wer hat denn Spieler mit einer Qualität, die da irgendwie auch nur annähernd hinreicht. So, also ich finde, dass die Bayern weit vorne sind, und es müsste schon einen von denen, und natürlich wünschen wir es wirklich definitiv niemanden, aber es müsste schon einen von denen treffen, denn dann kommen selbst die Bayern mit der zweiten Garde da an ihre Grenzen. Aber ansonsten sehe ich, also selbst in der Zentralen mit einem Kimmich aufgestellt, sehe ich da keine Gefahr, sehe ich da keinen Wackler.
Also wir sind uns einig, es ist wie immer, die Bayern müssten schon was liegen lassen, damit andere die Chance haben, mal richtig nah ranzukommen, oder es müssten irgendwelche Probleme entstehen, wo du aber den Eindruck hast, gerade unter dem Trainer Kompany ist da einfach so ein gesundes Klima mittlerweile vorhanden, dass da auch gar keine Unruhe durch irgendwelche Themen entsteht, der macht das so herausragend und deswegen ist das schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Bayern in eine Krisensaison zumindest in der Bundesliga geraten, aber sprechen wir doch dann mal wirklich, oder?
Ganz also, kurz, und also ich weiß, das kannst du dann gerne als Überleitung nutzen. Wann ist das letzte Mal passiert, dass die Bayern nicht Meister geworden sind, als Leverkusen eine völlige Übersaison gespielt hat? Und ich glaube, davon können wir, so einig sind wir uns, glaube ich, ausgehen. Also die Bayern sind so stark, dass wenn so etwas wieder passieren sollte, eines der anderen 17 Teams schon eine völlige Übersaison spielen muss. Und da können wir ja fleißig suchen, wem wir das am ehesten zutrauen.
Ja, Tobi, ja, den VfB, warum?
Ich finde den VfB einfach über die letzten Jahre hin jetzt dahin gewachsen. Die haben ja in den letzten Jahren immer begeistert. Der Kader ist jetzt eigentlich so gut wie zusammengeblieben. Sie haben sich punktuell verstärkt, haben so eine kleine neue Achse mit Prömel, da einen neuen Führungsspieler, der den bisherigen Kapitän Karasor wahrscheinlich ja auf die Bank verdrängt. Das ist natürlich ein kleines Nebengeräusch, aber ja, so ist es im Fußball. Sie haben mit Pejinovic vorne eine Rakete bekommen und wenn Demirovic jetzt auch bleibt, so wie es ja jetzt aktuell aussieht, sind sie da auch in der Breite ganz gut aufgestellt. Sie haben jetzt Sebastian Hoeneß, den dienstältesten Trainer, der jetzt über die Jahre da wirklich was zusammengebaut hat, plus die Euphorie beim VfB. Das ist einfach irgendwie so im Gesamtpaket. Aktuell wirkt es auf mich am stabilsten im Vergleich zumindest zu, jetzt, wir sprechen auch noch über Dortmund, Leverkusen, da ist viel Umbruch passiert, Leipzig müssen wir auch da in diese Kategorie mit reinrühren. Da ist der VfB für mich aktuell irgendwie am stabilsten.
Also ich kann das, ich habe auch tatsächlich überlegt, ich finde, das, was ja diese Saison von den vergangenen unterscheidet, ist, dass es nicht noch irgendwelche großartigen Bewegungen im Kader von Sebastian Hoeneß gab, sondern dass er auf dem Fundament der vergangenen Saison aufbauen kann, mit dem er in die Champions League gekommen ist. Und ich habe auch überlegt, ey Prömel, irgendwie passt dieses Profil nicht zu, also haben sie bisher nicht im Kader. Was soll das? Wen soll der ersetzen? Aber jetzt, finde ich, kristallisiert sich halt heraus, dass sein Offensivdrang aus dem Zentrum zur Unterstützung, dass das eben was ist, was vielleicht auch noch gesucht wurde und weshalb er im Moment dann auch möglicherweise den Vorzug bekommt vor Karasor, der das ja halt nicht hat, sondern der ist ja eher so klassischer Sechser, ne, der durch seine defensiven Skills besticht. Und das alles wirkt total schlüssig. Ich finde auch, wie sie besetzt sind, ist super. Ich finde auch diese Variabilität, die Sebastian Hoeneß etabliert hat und weiterführen will, dass sie teilweise ja auch mit einer Dreierkette spielen, wo die Schienenspieler aber eigentlich eher Außenstürmer sind. Also, dass er quasi auf Gegner zugeschnitten auch total offensive Varianten nach wie vor versucht umzusetzen. Das finde ich alles super. Ich finde, die Champions League als Faktor, das war vor zwei Jahren, wo sie die erreicht haben und dann in der Bundesliga eine nicht so besondere Saison gespielt haben. Ja klar, die sind nach Sebastian Hoeneß Einstieg sind sie in die Champions League gekommen. Die Saison darauf war jetzt nicht so überragend. Und das ist halt was, wo ich der Meinung bin, wahrscheinlich wird das einen größeren Effekt haben auf eine Mannschaft wie den VfB, naja, die nicht regelmäßig in der Champions League spielen, als beispielsweise auf dem BVB.
Sie haben ja daraus lernen können jetzt möglicherweise. Und ja, in der letzten Saison hatten sie auch eine Doppelbelastung, da haben sie es gut gemacht mit der Europa League.
Genau, aber du hast ja auch bei Bayer Leverkusen, die in der Europa League ins Finale gekommen sind, wann war das, 2024, wo sie Meister geworden sind, das Double geholt haben, du dachtest, die sind unbesiegbar. Und in der Saison darauf, da sind ja dann einige auch, also wirklich die meisten noch geblieben, um zu zeigen, jo, wir wollen jetzt hier in der Champions League auch nochmal zeigen, wie geil wir sind. Das war dann schon sehr, sehr durchschnittlich. Und das war dann auch in der Bundesliga auf einmal durchschnittlicher. Und das ist, glaube ich, ein Effekt, den kannst du nur so, also das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen Küchenpsychologie, aber so diesen Wettbewerb Champions League zu verarbeiten, ich finde, das hat auch die Eintracht in der vergangenen Saison gezeigt, psychisch, das scheint ja eine sehr große Rolle zu spielen für Spieler, die das nicht regelmäßig machen. Und davon hat der VfB halt immer noch die meisten.
Ich mag den VfB total gerne. Ich finde Sebastian Hoeneß fantastisch. Finde es auch super, dass er da immer noch Trainer ist und nicht irgendwie in die Premier League abgewandert ist oder zum FC Bayern und was theoretisch alles so auf der Hand liegen würde. Ich bin tatsächlich auch total gespannt, was im Mittelfeld passiert, dass ein Karazor jetzt die Kapitänsbinde abgeben musste. Klammer auf. Dennis Unterf habe ich so nicht direkt kommen sehen, aber dass es diesen Wechsel gibt, ist ja schon ein klares Zeichen dafür, dass da ein Prömel, der wahrscheinlich gerade die Nase vorn hat. Aber ich finde, du hast recht, das ergibt Sinn, auch was dieses Spielerprofil angeht. Ich bin total gespannt, und vielleicht ist das dann so das Entscheidende, wenn wir uns die Frage stellen, sind sie wirklich in der Lage, Zweiter zu werden? Ich habe sie da tatsächlich auch. Oder ist es vielleicht auch doch nur so eine Platz-5-Saison? Ich bin gespannt, was da vorne passiert. Und ist das ein Pecinovic? Ich als Wolfsburger möchte da zur Vorsicht mahnen. Er hat jetzt natürlich fantastisch im Pokal geknipst, aber das kann auch eine Gefahr sein, dass du, ne? Und ich finde den Jungen super und er bringt auch nochmal mit seiner Dynamik ein anderes Element rein und das kann auch zu Undav passen, aber es kann halt auch total gefährlich sein, dass du als jemand aus der Führungsetage beim VfB Stuttgart, der jetzt vielleicht gerade die Entscheidung fällen muss, behalten wir einen Demirovic, machen wir damit nochmal Geld, holen wir vielleicht sogar noch jemand anders, dass du dich dann von einem so einem Pokal-Erstrundenspiel ein bisschen zu sehr blenden lässt. Ne? Ich will nicht sagen, dass das ein schlechter Fußballer ist, aber es ist ein bisschen gefährlich und dann merkst du, ach guck, der macht doch nur 5 Buden in der Saison, hätten wir den Demirovic lieber behalten. Aber ich habe auch keine ganz frischen Informationen, wie das jetzt mit Demirovic weitergeht.
Ich finde es übrigens spannend, dass du auch das mit Undav nicht hast kommen sehen. Ich bin auch sehr gespannt, was die Kapitänsbinde mit Dennis Undav macht. Es gibt irgendwie zwei Szenarien. Das eine ist, das befürchte ich, dass das ein etwas zu schwerer Rucksack für ihn dann ist, dass ihm das so ein bisschen Unbekümmertheit und Frechheit nimmt, weil er jetzt auf einmal dieses Verantwortungsgefühl repräsentiert und auch tragen muss und deswegen sich vielleicht so ein bisschen angekettet fühlt an irgendwas. Oder aber seine Cojones wachsen noch mehr und er startet noch mehr durch, als er sowieso schon ist. Also da bin ich sehr gespannt.
Ich habe auch überlegt, wer es denn sonst hätte sein können. Wenn du den Kader so durchgehst, dann gibt es jetzt nicht so viele Varianten. Ne? Ja, das wäre schon heftig gewesen, finde ich auch immer so ein bisschen komisch. Also hat es ja zum Beispiel beim HSV in der vergangenen Saison mit Paulsen gegeben, also direkt so Neuzugang. Genau, wie wäre auch auf Stiller gekommen, vielleicht sogar ein Mittelstädt, wobei das natürlich kein Lautsprecherkapitän wäre, vielleicht ein Chabot hinten drin. Dann hört es schon auf, aber ich hätte... Ich hätte jetzt eher auf die gesetzt als auf einen Dennis Undav. Aber ich bin nicht in der Kabine beim VfB und Sebastian Hünnes wird sich dabei was gedacht haben. Klar, er hat auf der Torhüterposition jetzt jemand Neues, wobei das will ich einmal direkt anmerken. Dennis Simon, hab den auf dem Schirm. Das wird ein fantastischer Neuzugang werden, auch wenn er jetzt gerade noch verletzt ist. Und hinten Jelch wird nochmal einen Schritt machen. Also ich glaube, dass sie da auch mit Blick auf die Zukunft richtig gut aufgestellt sind. Aber wer ist jetzt gerade derjenige, der die Mannschaft zusammenholt und die Ansprache macht? Wenn es jetzt Dennis Undav ist und das funktioniert, dann super. Aber so ein kleines Fragezeichen habe ich da noch.
Ja, da spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, wer eher auch mal ein Rotationsspieler ist. Also es gibt ja in allen Mannschaftsteilen viel Rotation. Und vielleicht hat er sich dann überlegt, okay, vermutlich wird Undav am häufigsten spielen. Deswegen komme ich auch noch auf Stiller. Aber Chabot wurde auch immer wieder in der Innenverteidigung getauscht. Mittelstädt hat auch je nach taktischer Ausrichtung auch mal auf der Bank gesessen. Nicht mehr so wie in den Jahren davor. Also ich kann mir eine Ansprache von Dennis Undav schon gut vorstellen. So, ich würde sagen, oui, mon Capitan, ich folge dir.
Also halten wir fest, wir trauen dem VfB insgesamt viel zu. Es ist auf jeden Fall ein tolles Eröffnungsspiel für die neue Saison, direkt mal dieses Duell da am Anfang zu haben. Da freuen wir uns doch wirklich sehr drauf. Und die Frage ist, trauen wir dem VfB mehr zu als zum Beispiel Borussia Dortmund? Die sind ja immer so ein bisschen der designierte erste Bayern-Verfolger. Auch Vizemeister in der vergangenen Saison. Jetzt der Auftakt am Samstagabend gegen den Hamburger SV zu Hause. Und bei Borussia Dortmund gucken natürlich alle auf die Griechen. Zwei Griechen sollen es jetzt richten. Das ist jetzt so das neue Traumduo Karezas und Konstantelias. Spielerisch heben sie den BVB wahrscheinlich an, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie den BVB insgesamt auf ein höheres Niveau heben als in der vergangenen Saison. Ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung ist sehr groß, aber das können sie nicht halten.
Ich bin der Meinung, der BVB wird stärker sein als in der vergangenen Saison. Sie werden Zweiter, weil die Bayern halt einfach noch besser sind, aber ich bin der Meinung, der BVB wird stärker sein. Und das liegt gar nicht so sehr an Karezas oder Konstantelias. Grundsätzlich, ich finde die Transferaktivitäten des Sommers gut. Ich bin Riesenfan auch von Joan Gadou. Der ist ein Schlotterbeck-Klon. Und du hast durch Gadou, der ist ja auch erst 19, den haben sie aus Salzburg geholt. Du hast auf einmal nochmal diese Diagonalverlagerungsvariante, die ja in der vergangenen Saison in einigen Spielen die einzige Offensividee des BVB war. Schlotterbeck, Diagonal, Riason, Flanke, Tor, so. Die hast du jetzt von der anderen Seite auch, weil Gadou diese Dinge auch drin hat. Aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Für mich ist Joey Fährmann ist für mich genau der Spieler, den der BVB brauchte. Weshalb ich auch immer gesagt habe, ey, die müssen mal so einen Amiri holen oder so. Ne? Also ich finde, Fährmann gleicht jetzt eher Stiller. Aber so dieses Thema Ballsicherheit, Ordnung aus dem Zentrum heraus, das ist was dem BVB immer fehlte. Und ich finde, du hast es jetzt auch im Supercup noch gesehen. So, das 0-1 ist es, glaube ich, das ist der Fehlpass von Bellingham. Du hast vorher so einen riesen Bock von Metscher, wo der in unter Bedrängnis zwar, aber der spielt halt einfach den Ball in die Füße von Kane, glaube ich, und der schießt aus 40 Metern drauf, weil Kobel zu weit vorm Tor steht. Und das fehlte den Dortmundern meiner Meinung nach in der vergangenen Saison total. In Spielen, wo sie halt einfach nur durch die Dynamik aus dem Zentrum nicht weiterkamen, weil beide dynamischen Spieler, Sabitzer würde ich da genau in dieselbe Kategorie einordnen, zugestellt waren. Und wenn du dann jemanden hast, der das Spiel dann auch mal, also so den Rhythmus variieren kann und das in Zusammenhang mit den neuen Griechen, vor allem mit Karezas, das stelle ich mir als Schritt nach vorn vor.
Also ja, Fährmann finde ich auch super. Richtig starker Neuzugang, übrigens aber kein holländischer Nationalspieler. Er hat es nicht mehr zur WM geschafft. Ja,
er ist gut,
aber auch nicht so gut. Also ich stelle mir die Frage, wer soll denn die Tore schießen beim BVB? Du hast natürlich Gyrassi, vielleicht jetzt auch durch die Griechen.
Oh Gott.
Aber er muss auch liefern und wir haben immer mal wieder gesehen, dass Gyrassi auch mal sich seine Auszeiten nimmt und dann auch mal ein paar Spiele einfach nicht liefert. Und also von den letzten vier Top-Torschützen der vergangenen Saison sind nur noch zwei da. Brandt und Adeyemi weg, bleiben nur noch Gyrassi und Bayer. Wenn du Karezas ansprichst, der hat in der vergangenen Saison 28 Ligaspiele für Genk gemacht und wie oft getroffen? Gar nicht. Und ist 18 Jahre alt, ne? Also wir dürfen es nicht vergessen, dass da die Erwartungen auf einem 18-Jährigen liegen. Deswegen, Vorsicht beim BVB, das muss sich auch erst nochmal in der Offensive dann ummünzen, in Tore.
Ist so, ja.
Ich finde auf jeden Fall schon mal gut, dass der BVB von wegen blenden lassen nicht den Fehler gemacht hat und auf die Tabelle geschaut hat in der vergangenen Saison, am Ende der vergangenen Saison gesagt hat, wir sind Zweiter, passt doch alles. Also das hat man zwischen den Zeilen immer mal wieder rausgehört im Laufe der Saison, dass sie zwar mit der gerade der defensiven Struktur, ganz besonders natürlich auch dieser Stärke bei den Standardsituationen sehr zufrieden gewesen sind, dass sie aber total realistisch eingeschätzt haben, dass das spielerisch eigentlich nicht das ist, was der BVB als Anspruch hat. Und ich finde, da zeigen die Transfers sowohl Zu- wie auch Abgänge, dass das Management erkannt hat, es muss da was passieren, um wieder einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Ich bin bei euch. Fährmann ist der Transfer, der passieren musste. Wird, glaube ich, dazu führen, dass ein Bellingham so ein bisschen der Verlierer sein könnte im Kader von Borussia Dortmund. Aber für den BVB, für den Erfolg des BVB ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Transfer gewesen. Bei den beiden Griechen bin ich noch unsicher. Da müssen wir auch aufpassen. Ich fand die jetzt in den wenigen Minuten, die ich sie gesehen habe, beide gut, beide erfrischend, beide quirlig und kreativ. Aber, also, du sagst ja richtig, ne? Karezas ist 18 und hat bislang noch nichts in Richtung Effektivität irgendwie auf die Platte bekommen. Also einfach nur quirlig und schick anzusehen sein, reicht dann halt nicht für die Champions League. Aber ich kann es mir tatsächlich mit diesen Ansätzen, die ich jetzt gesehen habe, auch andersrum total gut vorstellen und hätte sogar ganz ehrlich ganz schön viel Bock darauf, dass das jetzt so eine neue Ära ist. So, weißt du noch damals, so 2026 bis 2000, also hoffentlich so 2030, das war so diese Griechenzeit beim BVB. Das war geil, ey. Die beiden haben so gewirbelt und so. Das, also ich habe da was vor Augen, was total schön wäre, so eine Ära zu prägen. Und ich weiß, damit packe ich sie jetzt auch schon wieder ganz weit nach oben. Das ist gefährlich. Ich bin mir sicher, Niko Kovac hat da eine realistische Einschätzung und hat Geduld mit den beiden, vor allen Dingen mit Karezas. Aber ich finde, da ist schon was Neues, und zwar eben in mehrerlei Hinsicht im BVB-Kader mit diesen beiden. So ein bisschen was halt nicht rein Schiene 1-gegen-1 hoch runter ist, sondern in die Mitte ziehen, mal was Besonderes machen, was Kreatives machen, und es muss dann eben einfach nur auch in Vorlagen und Tore umgemünzt werden. Das ist logischerweise im Endeffekt der Schritt, der gemacht werden muss bei beiden. Aber ich hätte schon Hoffnung, wenn ich BVB-Fan wäre, dass das auf jeden Fall, nicht was die Platzierung angeht, aber was die spielerische Leistung angeht, ein Schritt nach vorne wird.
Was mir sehr gefällt, ist, dass sie mit Ole Borg jemanden haben, der überhaupt nicht hysterisch wird, der einfach auch bei El Mala zum Beispiel dann irgendwann sagt, nee, dann halt nicht. So, ich habe da was in der Hinterhand, aber trotzdem wünsche ich mir für den BVB, dass sie doch nochmal irgendwie was Unvernünftiges machen. Dass sie darüber nachdenken, Woltemade auszuleihen, der in Newcastle offenbar keine Rolle mehr spielt. Oder warum holt eigentlich keiner Trezoldi? So, oder vielleicht doch nochmal Aslani. Ich weiß nicht, ob Aslani jemals nochmal woanders spielen wird nach dieser Geschichte mit seinem Medizincheck da, wo der Wechsel geplatzt ist. Also, aber irgendwie nochmal so eine Nummer vorne in der Offensive, ein gestandener Spieler, der auch schon ein bisschen Popularität mitbringt und nicht so ganz bei Null anfängt. So, das wünsche ich mir für den BVB nochmal.
Ja, also ich finde, zum einen ist es irgendwie ein Move back to the roots, ist vielleicht übertrieben, aber zurück zu einer Art und Weise, wie der BVB seine Kader gestaltet, in erfolgreicheren Zeiten. Also wenn du an Hakimi, an Haaland, an Jude Bellingham denkst, die sind alle als 18-Jährige oder 17-Jährige geholt worden und die waren sofort Verstärkung. Und gleiches traue ich Karetz das auch zu. Und ich finde super, dass Ole Borg sich traut, das dann direkt auch so umzusetzen. Und ich bin mir trotzdem sicher, dass beim BVB in den kommenden Tagen noch was passieren wird, weil ich finde, die Außenpositionen sind noch nicht ausreichend besetzt, nachdem jetzt auch dieser Ford-Wechsel, Hector Ford, den wollten sie holen aus Barcelona, der geht jetzt zu Real Sociedad, so dass da muss noch irgendwas passieren, da wird auch noch was passieren, und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, Gerassi, das ist auch so ein Ding, das kann wieder Deadline-Day, irgendwer kauft den noch nach dem ersten oder zweiten Spieltag, weil er sieht, okay, wir haben hier niemanden, der knipst, dann ist der weg, und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Borg sagt, ey, erzähl mir über Aslani, was du willst. Ich kenne ihn aus Elversberg. Ich weiß, der wird das schon liefern. Also irgendein solches Szenario kann ich mir vorstellen. Da bin ich mir eigentlich sicher, dass das noch passieren wird. Und ich, für meine These, der BVB wird auf jeden Fall besser sein als in der Vorsaison, muss schon auch zumindest auf den Flügelpositionen noch was passieren. Ich weiß nicht, wenn Gerassi jetzt bleibt, vielleicht rafft er sich ja. Also was der kann, hat er ja auch beim BVB schon unter Beweis gestellt.
Aber du brauchst dahinter ja trotzdem.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tobi, du bist kein Riesenfan von ihm, oder? Von
Gerassi. Doch, eigentlich schon.
Der hat 17 Saisontore gemacht, ne? Also wir kritisieren ihn Ich finde auch, dass das jetzt nicht ideal gewesen ist, aber wir kritisieren da immer noch einen Menschen, der 17 Saisontore gemacht hat. Ich habe Jan Platte zugehört. Was hat er denn für ein Dortmund-Spiel kommentiert? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass das sind Probleme, die ich gerne hätte, wenn du mit 17 Saisontoren immer noch kritisiert wirst. Fabio Silva ist dahinter. Also ich weiß nicht, ob es zwingend die Mittelstürmerposition sein müsste. Ja gut, du hast Bock auf Unvernünftiges, aber ich weiß nicht, ob mir das nicht zu unvernünftig wäre. Ich glaube, ich hätte es dann auch eher auf den Außenpositionen lieber.
Mir geht das so wie Jens. Das ist bei Guirassy hast du immer das Gefühl, dass der eigentlich auch lieber woanders nochmal spielen möchte.
Finde ich gar nicht. Ich finde, man merkt ihm an, dass er... Also das wird da rein interpretiert, aber vielleicht, das ist ja auch eine Art, wie er sein Spiel möglicherweise so ein bisschen verändert. Also ich gebe dir recht, es ist weniger aufwendig, als es beispielsweise beim BVB war, beim VfB war, wo er ja tatsächlich eher so teilweise Kane-haft gespielt hat, und das ist jetzt deutlich anders geworden. Das kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass es keinen Sinn ergibt, das weiterhin so zu machen. So. Und Niko Kovac gesagt hat, Alter, tu nicht immer im Mittelkreis rum, da sind schon zwei, die zustehen. So, also, ne, also ich weiß nicht, das kann ja verschiedene Ursachen haben. Und ich finde, das, was Alex sagt, spricht schon eine sehr deutliche Sprache. Selbst in einer durchwachsenen Saison wie der vergangenen hat er 17 Buden gemacht. Was willst du eigentlich mehr? Also klar, er hat auch schon mehr gemacht.
27, ja. Wären besser.
Ja, ist so. Ist so.
Ja, und klar, wenn er 17 macht, ist es auch wieder eine super Saison. Die Frage ist, wer macht die nächsten 17 Tore beim BVB?
Ja, also dass es da noch so ein paar Unwägbarkeiten gibt, bin ich bei dir. Ich bin aber davon, dass das so stringent passiert ist und auch die so früh schon diese Entscheidung getroffen haben, finde ich, ist es so überzeugend. Und auch, dass es alles irgendwie einem Schema folgt, die Neuzugänge, und ist es so überzeugend von der Kadergestaltung und der Ernsthaftigkeit, mit der sie das gemacht haben, nicht irgendwie wild und jetzt müssen wir hier noch einen holen oder so, sondern alles irgendwie strukturiert, dass ich da darauf vertraue, dass der Plan am Ende aufgehen wird.
Was man übrigens mal positiv hervorheben muss, ist, dass Nico Schlotterbeck ja weiter beim BVB ist. Er ist aktuell ja noch verletzt, aber was war das damals für ein Riesenthema, als es diese Ausstiegsklausel gab für ein paar Vereine in einem bestimmten Zeitfenster rund um die WM. Dieses Zeitfenster ist geschlossen. Schlotterbeck bleibt im BVB erhalten, und wenn er wieder zu alten Kräften zurückgekehrt ist, ist er mit Sicherheit dann auch wieder derjenige, den wir lieben und den der BVB braucht.
Was sich da Journalisten abgearbeitet haben, ne?
Unfassbar, ihm, oder?
Je nach jedem Spiel Fragen dazu zu stellen. Und jetzt ist einfach dieses Wechselfenster zerfasst. Es war alles umsonst. Man hätte noch andere Fragen stellen können.
Also diese Verletzung hat natürlich da, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt. Wäre er gesund geblieben, dann hätten wir das wahrscheinlich doch noch ein paar Mal diskutiert. Diskutieren wollen wir jetzt RB Leipzig, auch traditionell ein Team, das da so ein bisschen im Dunstkreis hinter den Bayern mitschwimmt. Die probieren es jetzt mit einem neuen Trainer, Martin De Michelis, ein alter Bekannter aus der Bundesliga, hat da jetzt das Sagen, er soll ja mehr Tempo-Fußball spielen lassen, soll RB wieder attraktiver machen. Das ist ihnen ja so ein bisschen abgegangen, obwohl es eine sehr erfolgreiche Saison war von Ole Werner, aber es war eben nicht spektakulär attraktiv genug, und deswegen jetzt Martin De Michelis, und der Königstransfer ist ein Rückkehrer. Christopher Nkunku ist zurück bei RB Leipzig, war mal Bundesliga-Torschützenkönig, zuletzt bei AC Mailand, und da ist jetzt die große Frage. Gute Idee, sowas wieder aufzuwärmen, das ist bei anderen Vereinen, Dortmund hat sowas auch schon mal probiert mit Sancho, ist es häufig nicht gelungen. Wie seht ihr das in Leipzig mit Nkunku? Gute Idee?
Torschützenkönig, völlig richtig, war, glaube ich, damals mit Füllkrug zusammen. Ne? Wer hat im Kopf, wie viele Tore er damals gemacht hat in der Saison?
Nicht so viele.
16.
17, ne? 16, 17, irgendwie sowas.
Oder?
Ich glaube 17, ich habe es noch nicht, ich glaube 17. Also der Wert, bei dem wir bei Guirassy gerade gesagt haben, da muss mehr kommen. So konnte man auch schon mal Bundesliga-Torschützenkönig werden.
Da gab es aber keine Kanes und Lewandowskis und so, ne? Das, ja. Also, ein Nkunku, der ist natürlich mittlerweile ein bisschen gereift, 28 Jahre alt, man hat letztes Jahr bei AC Mailand 7 Tore gemacht, kam da zur Hälfte aber nur von der Bank, also keine glückliche Saison, davor 3 Jahre Chelsea, auch jetzt nicht so mega durchgestartet. Ist Leipzig der Ort, wo er sich vielleicht am wohlsten fühlt, wo er wieder zu alter Stärke zurückkommt?
Ich bin eigentlich auf deiner Seite und sag, was beendet ist, lass es beendet bleiben. Rückholaktionen sind in der Regel nicht von Erfolg gekrönt. Ich kann mir bei Niklas Füllkrug da möglicherweise ein besseres Ende vorstellen gerade, aber bei Nkunku, keine Ahnung. Also ich finde, ich habe ihn dafür auch zu wenig verfolgt in den vergangenen Jahren. Ich habe nur immer gesehen, also es ist ja ganz oft so, du hast irgendwelche Durchstarter in der Bundesliga. Bin gespannt, wie das bei Diomande laufen wird, der jetzt bei Real spielt. Aber du hast ganz oft Durchstarter in der Bundesliga, die bei anderen Anforderungen in anderen Ligen, entweder anderes körperliches Niveau oder anderes taktisches Niveau oder so, die dann auf einmal hinter ihren Möglichkeiten bleiben. Und der Weg zurück in diesen Flow in der Bundesliga, der ja dann häufig auch dadurch begründet ist, dass du irgendwie 21 bist und auf deiner ersten Profistation und dir das meiste egal ist und du dir vieles gelingt, den Flow kriegst du da nicht zurück. Ich bin sehr zurückhaltend bei Nkunku.
Also ich finde das mit den Rückholaktionen in der Bundesliga, das ist ja schon eine Art Trend in diesem Sommer gewesen. Erstmal interessant, also ein Füllkrug zurück nach Bremen, Skiri zurück in Köln und stimmt, jetzt ja, eben ein Nkunku zurück in Leipzig. Ich musste jetzt auch gerade mal überlegen, welcher Rückkehrer, es wird welche geben, ne? Aber schreibt es uns, aber welcher Rückkehrer mal so richtig eingeschlagen hat. Ich habe Nkunku also auch nicht so regelmäßig verfolgt, als dass ich sagen könnte, der hat sein Spiel in die oder in die Richtung weiterentwickelt und er hat aber immer noch dieses oder dieses Level. Was ich schon in Erinnerung rufen will, ist, der war zu der Zeit, 16 Saisontore waren es übrigens damals, also sogar noch eins weniger als Gerasi in der vergangenen Saison, der war in der Zeit, auch in dem Jahr davor, schon wirklich überragend. Ne? Also der hat mehr als eine Saison für Leipzig dominiert. Und wenn er da wieder hinkommt, dann ist Leipzig auch eine bessere Mannschaft. Soweit würde ich tatsächlich gehen in der Offensive, als sie das jetzt mit einem Diomande gewesen sind. Ich finde so ein paar Moves bei Leipzig trotzdem ein bisschen komisch. Das fängt natürlich an mit dem Trainer. Gerüchteweise soll das ja noch Jürgen Klopp gewesen sein, der De Michelis verpflichtet hat, weil sie sich beim Paddle-Spielen auf Mallorca näher gekommen sind, wo De Michelis es nicht geschafft hat, den Verein in der ersten spanischen Liga zu halten, aber offensichtlich auf dem Paddleplatz zu überzeugen. Ich finde, dass das, ich sag mal vorsichtig, ein sehr mutiger Schritt ist, denn Ole Werner hat sich nicht viel zu Schulden kommen lassen. Und wenn das größte Versäumnis, die größte Kritik an einem Trainer ist, dass man nicht attraktiv genug spielt und dass man vielleicht ein, zwei Gags auf Pressekonferenzen zu wenig gemacht hat, dann sagt das schon viel aus, ne? Das wurde jetzt so nie gemacht, aber man muss ja schon überlegen, wie ein Verein zu diesem Schritt kommt. Anders formuliert, die Fußstapfen in die De Michelis da jetzt reinschreiten muss, die sind gar nicht mal so klein. Und wenn ich auf den Kader schaue, ein Reiz im Zentrum neu, finde ich grundsätzlich gut, aber ist jetzt auch kein Bäume-Ausreißer. Und irgendwie so ein paar klassische Transfers mit jungen Leuten, aber ich hätte bei Leipzig mir irgendwie mehr vorgestellt. Das ist die große Frage, ob da noch was kommt. Auch da gibt's ja das Woltemade-Gerücht, den Tobi gerade versucht, zu Dortmund zu transferieren. Leipzig soll ja da flirten, aber vielleicht ist das mit Nkunku jetzt auch schon wieder passé. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein bisschen was passiert bei Leipzig und dann müsste man auch nochmal neu bewerten. Aber für den Moment habe ich so Vereine wie Stuttgart und Dortmund auf jeden Fall vor RB.
Ja, hat da ganz viel auch nicht geklappt bei RB, ne? Mit Elmala hat ja auch nicht funktioniert, Aslani, die Geschichte haben wir schon angesprochen. Deswegen wirkt Nkunku auch nochmal wie so eine Notlösung, will ich jetzt nicht sagen, aber das hätten sie wahrscheinlich nicht gehabt, wenn Elmala schon da gewesen wäre. Weiß man alles nicht. Erster Gegner für RB Leipzig am Samstag, Borussia Mönchengladbach. Möglicherweise dann schon erste, ich sag jetzt mal, Stolpergefahr, denn ich kenne jemanden in dieser Runde, der Borussia Mönchengladbach relativ dick unterstrichen hat auf seinem Zettel.
Wer soll das denn sein?
Immer der fragt.
Also sind wir noch bei den Champions League-Kandidaten oder wie kommst du jetzt auf
Gladbach? Nee, lass uns kurz Gladbach mit reinrühren, weil eben dieses Duell ansteht. Es ist natürlich dann direkt wieder Rocco Reitz jetzt mit seinem neuen Team gegen sein altes Team. Und für die Gladbacher kann man sagen, geht es direkt um die Wurst in Leipzig, denn die Fans wollen wieder einen Fressbuden-Boykott angehen in Leipzig, um gegen das Konstrukt RB zu protestieren. Die Hunger Games von Gladbach in Leipzig. Aber holen sie auch Punkte? Das ist die Frage.
Ja, also das ist ja tatsächlich, ich gebe es zu, ich wollte das eigentlich bei den Überraschungskandidaten erwähnen, aber Gladbach ist für mich eine Mannschaft, die überraschen kann, was als Zwölfter der Vorsaison, glaube ich, auch nicht so ganz schwierig ist. Da kann man schon mal als Achter, als Überraschungsteam durchgehen. Also ich bin nicht sicher, ob Gladbach tatsächlich so richtig durchstartet. Ich finde einfach, die Gegebenheiten in Gladbach haben sich komplett verändert. Das, was dagegen spricht, gegen diese These ist, dass das Auftaktprogramm schon richtig hart ist. Mit Leipzig zum am ersten Spieltag, dann die Eintracht, dann Freiburg und dann, stimmt gar nicht, dann Elversberg. Elversberg als Gegner, wo du dann fast schon sagen musst, ja okay, dann musst du auf jeden Fall gewinnen als Gladbach. Und danach kommt aber noch Freiburg und Mainz 05. So, also das heißt, das ist schon ein Auftaktprogramm, wo du, nach, wenn du nicht so richtig weißt, wo stehen wir eigentlich, wo du dann auch stolpern kannst. Aber um das einmal ganz kurz zu begründen, es sind jetzt nicht irgendwelche Transfers oder so, die, also auch die spielen damit rein. Ich finde, die haben clever verpflichtet, aber es ist für mich vor allem der Trainer, der jetzt so Fußball spielen lässt, wie in der Zeit, wo er zum Fanliebling in Gladbach geworden ist bei der zweiten Mannschaft. Da haben wir in der vergangenen Saison ja auch öfter drüber gesprochen, dass wir irgendwie den Eindruck haben,
die sind zu brav.
Ja, und nee, der lässt spielen, wie er eigentlich gar keinen Bock hat. So, das ist irgendwie, wir mauern uns irgendwie zum Klassenerhalt und ich habe den Eindruck, er meint das mit diesem, jetzt fangen wir mal richtig neu an, ernst. Also du hast angefangen bei nicht mehr irgendwelchen Dreierkettenvarianten mit Philipp Sander als Innenverteidiger, sondern klare Viererkettenstruktur, meistens 4-2-3-1. Du hast mit Kleindienst, mit Hack-Rückkehrer, die eigentlich wie Neuzugänge sind. Du hast mit Bolin einen Neuzugang aus der Vorsaison, der jetzt auf einmal sein Potenzial, bisher deutet erst nur an, weil wir nur den Pokal und die Vorbereitungsspiele gesehen haben. Du hast mit Moja jemanden, der so für so Chaos-Momente beim Gegner sorgen kann, weil er einfach unbekümmert ist, kreativ, sauschnell, torgefährlich. Und das Ganze kriegt so eine richtige Bock auf Fußball-Attitüde. Spiel nach vorn, hohes Pressing, dass ich der Meinung bin, dass Gladbach nicht nur Fans, sondern auch gegnerische Teams überraschen kann. Und deswegen ist mein Call, dass Gladbach ein Überraschungsteam der Saison wird. Aber gegen Leipzig, glaube ich, wenn sie dann Punkt holen, ist schon mal ein guter Saisonstart.
Die Frage ist ja, warum machen sie das erst jetzt so? Denn das Personal hat sich ja gar nicht so sehr geändert.
Aber als Eugen Polanski in der vergangenen Saison übernommen hat, da war der Karren metertief im Dreck. Und dann musst du erst mal sehen, dass du irgendwie die Klasse hältst.
Den Worst Case vermeiden erstmal.
Ja, genau. Und das ist halt auch irgendwie nichts, was ihn vorher ausgezeichnet hat, so, sondern der war halt in der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach als offensiv orientierter Trainer mit klaren Prinzipien bekannt und muss dann auf einmal, vielleicht auch weil Dinge, die er dann direkt versucht hat, nicht funktioniert haben, einen ganz anderen Weg gehen. Deswegen wirkte das wahrscheinlich orientierungslos. Also, das ist deswegen, daher kommt mein Call.
Okay, wir behalten das doch mal im Hinterkopf, dass Gladbach für dich überraschen könnte. Kehren nochmal ganz kurz zu einem weiteren Champions League-Aspiranten zurück. Bayer Leverkusen müssten wir auch noch erwähnen. Erste Partie jetzt am Samstag in Elversberg. Und viele sagen, Leverkusen ist auf jeden Fall stärker als in der vergangenen Saison. Aber auch da, großer Umbruch, neuer Trainer, Carles Martinez, ist jetzt da. Sie haben im Kader ein bisschen umgebaut. Da stellt sich schon die Frage, das braucht doch wahrscheinlich auch wieder Zeit, dass sie zusammenfinden. Es gibt auch eine neue Führungsstruktur. Ein Andrich spielt offenbar keine Rolle mehr als Stammspieler und als Führungsspieler. Das heißt, da muss sich vieles Neues sortieren in Leverkusen, glaube ich.
Ja, du hast aus der Alonso-Zeit jetzt nur noch Andrich, wenn er geht, ist nur noch Schick da. Und das ist natürlich der maximalstmögliche Umbruch innerhalb von zwei Saisons. Und das verändert alles. Also ich finde, keine Ahnung, Alex, wie schätzt du das ein? Grimaldo ist für mich so die bedeutendste Personalie verglichen mit der Vorsaison, dass der jetzt weg ist, was so die Veränderungen auch an der Spielweise wahrscheinlich angeht.
Ja, Spielweise kann ich noch nicht genug einschätzen, weil ich den neuen Trainer da noch nicht genug kenne. Es ist eine neue Mannschaft. Es liest sich, finde ich, gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand mit Diaby ist. Da hätten wir dann ja nochmal einen Rückkehrer, wenn das so passieren sollte. Das Gerücht gibt es ja zumindest. Ich find Leverkusen fast am schwersten einzuschätzen. Also ein paar Sachen, allen voran natürlich, dass sie Kenneth Eichhorn bekommen haben, auch wenn der jetzt mit den Stoffwechselproblemen erstmal ausfällt leider, aber es sind ein paar Moves, die lesen sich gut, aber es ist die Mannschaft von, ich sag mal, von Platz 1 bis 8, die sich so für mich erstmal am meisten auf dem Platz beweisen muss. Die kann ich aufgrund des neuen Trainers und aufgrund auch dieser Spieler, die neu da sind, die veranlagt sind, so viel kann ich einschätzen, aber mehr weiß ich halt nicht, die sich da am meisten beweisen muss.
Ich finde die auch irgendwie sehr wundertütig.
Ja, also die sind in dieser Saison meiner Meinung nach noch kein Kandidat dafür, irgendwie Anspruch auf Platz 2 zu erheben oder vielleicht sogar den Bayern irgendwas streitig zu machen. Aber sie versuchen ja, so eine Mannschaft aufzubauen, die mittelfristig dann wieder irgendwie gegen die Bayern mithalten kann. das, was sie da gemacht haben und die Spieler, die da jetzt sind, das ist schon, das kann schon auch guter Fußball sein. So. Also Champions League Quali ist auf jeden Fall drin, finde ich. Aber ob's, für mehr kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Und es kann auch sein, dass es dafür jetzt in dieser Saison wieder mal nicht ganz reicht, sondern am Ende irgendwie eher die Europa League wieder wird.
Oder sie überraschen total und wären dann eben eine Überraschung der kommenden Saison. Gladbach haben wir genannt. Es gibt viele andere Kandidaten. Alex, wer ist oder wer könnte für dich eine große Überraschung werden? Welches Team?
Also es kommt natürlich immer darauf an, wohin sich so eine Mannschaft überraschen soll oder uns überraschen soll. Ich hätte bei Stuttgart angefangen, aber offensichtlich könnte ich euch damit schon mal nicht so überraschen, weil ihr sie auch auf Platz 2 habt, aber denen traue ich viel zu. Ich könnte mir vorstellen, das ist dann unten für mich so die größte Wundertüte, dass Werder Bremen ein paar Schritte nach oben macht, weil ich da die Neuzugänge, also klar angefangen mit Niklas Füllkrug, aber eben auch einem Ludo Reis, den ich von HSV-Zeiten fantastisch in Erinnerung habe. Ich könnte mir vorstellen, dass Bremen eine Überraschung in dieser unteren Tabellenhälfte spielt, weil sie dann da vielleicht nicht landen am Ende der Saison.
Vielen Dank dafür. Ja, und es war nicht abgesprochen, aber das wäre auch meine Überraschung.
Ehrlich?
Ja, und ich kann nämlich gar nicht verstehen, dass es ganz viele gibt, die sagen, oh, Werder muss aber auch wieder aufpassen, dass sie nicht da unten mit reinrutschen. Ich bin nämlich ehrlicherweise total begeistert von dem Kader. Klar, es sind ein paar Leute gegangen, Romano Schmid sicherlich vielleicht so die prägendste Figur, die jetzt nicht mehr da ist, aber Füllkrug wird ganz viel entfachen, muss natürlich auch liefern, klar.
Und gesund bleiben.
Es ist ein Ehrendingchi, ist ja ähnlich gelagert, auch Bremer Vergangenheit sorgt sicherlich auch da nochmal für neue Qualität in der Offensive. Sie haben sonst eigentlich viel zusammengehalten. Jens Day ist immer noch da in Bremen.
Bleibt er das auch?
Ja, das ist natürlich jetzt die Frage bis zum Deadline-Day. Wenn sie das schaffen, dass er auch noch bleibt, so dann finde ich, haben sie nach vorne, und das war ja ein großes Problem in der vergangenen Saison, dass sie einfach zu wenig Tore geschossen haben, dann haben sie nach vorne einfach eine neue Qualität und müssen nach hinten natürlich tatsächlich auch stabiler werden, denn das war ja auch zu viel Gegentore letzte Saison.
Also beim Füllkrug-Transfer, ich finde das super, aber sie haben vorher schon Cedric Itten geholt und sie haben mir monatelang gefühlt erzählt, Salih Moussa, das ist der, auf den wir setzen. Der ist super, der hat Bundesliga-Potenzial. Und jetzt gibt's da schon den ersten Stress, weil der im Pokal keine Rolle spielte. Der soll jetzt, glaube ich, wieder in die zweite Mannschaft gehen oder noch wechseln, als Bremer Eigengewächs. Und also das ist so, ich kann das, alles, was ihr gesagt habt, kann ich voll nachvollziehen. Wenn Jens Day bleibt, würde ich das sogar unterschreiben. Wenn Jens Day geht, sehe ich dann schon eine gewisse Problematik. Du hast Backhaus auch noch verloren, du hast Koulibaly, der war auch Stammspieler, ja, der war auch teilweise Unsicherheitsfaktor, das stimmt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit der Kader Zusammensetzung so für die Stimmung im Team tatsächlich so richtig geil war, alles, was da jetzt passiert ist. Ne?
Ja, ich habe sie in der vergangenen Saison viel kritisiert, fand das Transferfenster vor genau einem Jahr wirklich schwach. Ich finde aber umso mehr, dass man sie jetzt loben muss. Also die Neuzugänge, genauso wie ihr es angesprochen habt, die passen fantastisch. Dass du mit Koulibaly, der ist veranlagt, aber hat eben keine Wahnsinnssaison gespielt, dass du mit dem so viel Geld verdienen kannst, muss man ja auch sehr, sehr loben. Die Abwehr ist definitiv der Bereich, bei dem ich mir bei Werder auch die meisten Sorgen mache. Aber auch das kann man eben auch wieder andersrum formulieren. Umso mehr Lob für das, was sie offensiv geholt haben. Also, dass du jetzt anfängst, da oben an der Weser Luxusprobleme zu entwickeln, weil Stürmer, die eigentlich veranlagt sind, keine Rolle spielen und man gucken muss, wie man eigentlich in der Startaufstellung so spielt. Das hat es in der vergangenen Saison ja auch nicht gegeben. Also ich finde, da ist ganz viel Gutes passiert. Das alles natürlich ohne eine Sicherheit, aber der Start muss erstmal funktionieren, Füllkrug muss fit bleiben. Aber ich finde, dass da so viel mehr Potenzial ist im Vergleich zur vergangenen Saison, dass ich da am ehesten optimistisch bin, was die Überraschungen angeht.
Ja, und viele Eigengewächse, ne? Wir haben jetzt Moussa erwähnt, es gibt noch Paul Erif Benagi, so spricht man den, glaube ich, aus, auf dem Flügel in der Vorbereitung richtig überzeugt. Also sie haben Schmetkens hinten.
Schmetkens, ja.
Also da kommt auch wirklich was nach, was berechtigt hoffen lässt, dass Bremen tatsächlich mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Da gehe ich jetzt mal von aus. Aber wer hat denn mit dem Abstieg was zu tun? Die Frage müssen wir auch noch klären, jetzt hier kurz vor Saisonstart. Also da nennt man natürlich traditionell immer erstmal die Aufsteiger. Elversberg und Paderborn kriegen, glaube ich, die meisten Stimmen, wenn man nach den Abstiegskandidaten fragt. Aber ich glaube nicht, dass es so kommt. Ich glaube, dass Elversberg nicht absteigt zumindest. Paderborn wird es schwer haben. Elversberg, glaube ich, wird einfach von vielen nicht richtig eingeschätzt und die schaffen es. Ich glaube, dass sie in der Liga bleiben, weil traditionell auch immer noch ein anderes Team unten irgendwie mit reinrutscht. Aber da ist jetzt die Frage, wer ist es? Ist es einer von den Großen? Ist es einer von diesem Mittelbau der Liga, von den Augsburgsens und Mainzens und so? Schwierige Frage. Ich glaube, dass Union Berlin große Probleme kriegen wird. Aber wie schätzt ihr das ein?
Warum sagst du denn, Elversberg ist dein Überraschungsteam, Tobi, wenn ich das direkt mal fragen darf?
Weil sie einen ganz jungen, erfrischenden, tollen Kader haben und weil sie nicht so ein typischer Aufsteiger sind, der auch so von der Mentalität in der Liga sich erstmal suchen muss. Sondern da ist, wenn sie wieder absteigen, ist ja total egal. Ne? Die sind einfach da total unbekümmert und ich glaube, also klar, der Druck ist natürlich ein bisschen größer, das Tempo ist ein anderes hinten, die Abwehr muss sich auch erstmal beweisen, war doch die zweitbeste Abwehr in der zweiten Liga, aber jetzt in der ersten Liga hast du auch echt nochmal höheres Tempo. Also da gibt es mehr Widerstände, aber sie haben viele, viele Talente geholt, viele Spieler, die bei großen Vereinen erstmal noch keine Rolle spielen, die woanders geparkt werden müssen. Wen haben wir da hier? Ich habe es mir
auch ein paar Darf ich?
Genau, Krattenmacher, Cole Campbell, Königstransfer, alles ganz junge Spieler natürlich. So, das ist dann immer die Frage, wie gehen die dann mit diesem Bundesliga-Druck um? Aber ich habe das Gefühl, die können diese Leichtigkeit da einfach auch in die erste Liga transportieren. Und der Kader gibt dann auch durchaus her, dass sie zum Beispiel besser sind als Union Berlin. Das wird ja dann schon reichen.
Also wenn eine dieser beiden Mannschaften, Paderborn oder Elversberg, überrascht, ist es für mich auch Elversberg, auch aus den Gründen, die du genannt hast. Ich habe sie in Duisburg im Stadion gesehen, klar, Pokalspiel, erstes Pflichtspiel, darf man nicht so hoch hängen. Aber also Jan Jamra ist für mich kein Bundesliga-Verteidiger, wie der dann, also der verursacht eine Riesenchance für den MSV, weil er über einen Ball haut als Außenverteidiger, bei einem einfach eigentlich einer total unscheinbaren Szene. Max Rohr, ich habe ihn in der zweiten Liga maximal gefeiert als einen der stärksten Innenverteidiger, wie der sich von Lobinger, einem Drittligastürmer, da an die Bushaltestelle setzen lässt beim Tor für Duisburg. Das ist Wahnsinn, das darf dir als Bundesliga-Innenverteidiger eigentlich auch nicht passieren. Und das, ich kann mir aus diesen Gründen eigentlich nur schwer vorstellen, dass das wirklich was wird, dass die Defensive wirklich Bundesliga-tauglich ist. Denn wir wissen alle, am Ende wird es bei Aufsteigern vor allem auf die Defensive ankommen.
Aber es war ja Pokal.
Das ist die Sorge, die ich bei Elversberg habe. Also bei aller Leichtigkeit, aber man kann auch mit viel Leichtigkeit absteigen, weil man halt hinten die Hütte voll kriegt. Also das ist dann so ein bisschen das Gegenmodell zu dem, was sich ja eigentlich so als Trend in der unteren Tabellenhälfte in der vergangenen Saison durchgesetzt hat, dass die Augsburg und Mainz ist und irgendwann dann ja auch Union Berlin über so eine nicht immer attraktive Stabilität so kleine Serien gestartet haben. Und das fußte ja immer auf dieser starken Struktur, einer kämpferischen Leistung und dem totalen Fokus auf die Defensive. Ist das attraktiv für die Liga? Nein. Haben sie das alles so richtig gemacht aus der eigenen Perspektive? Ja, finde ich schon. Und ich weiß nicht, ob Elversberg so einen Fußball spielen kann. Und vielleicht begeistern sie uns auch und steigen am Ende trotzdem ab. Da hätte die Liga, so komisch das klingt, dann auch was davon. Aber das ist schon spannend. Also das ist die Sorge, die ich bei Elversberg habe. Können die hässlichen Ergebnisfußball spielen? Bei aller junger, attraktiver Leichtigkeit.
Aber du kannst ja die Liga auch halten, nicht nur weil du selber irgendwie gut bist, sondern weil andere vielleicht auch noch schlechter sind. Darüber müssen wir ja auch sprechen. Ja.
Also Tobi, um das abzukürzen, ich bin auf deiner Seite. Ich habe bei Union auch wirklich Fragezeichen im Kopf, weil also Doki abzugeben. Es gab ja nicht viel, was irgendwie für Union sprach in der vergangenen Saison. Dann haben sie jetzt irgendwie meiner Meinung nach den stärksten Spieler mit Doki abgegeben. Late hat noch keinen neuen Verein gefunden, war für mich aber auch eher einer der besseren im Union-Kader. Damit die Defensive eigentlich das Prunkstück in Anführungszeichen. Und jetzt wollen sie mit Lustrinelli aggressiven Pressing-Fußball spielen.
Die dynamischen Offensivfußball, da haben die in Berlin erstmal gefragt, was ist das denn?
Naja, seit Marie-Louise Ether konnte man ja auf die Idee kommen, dass es sowas gibt. Ja, okay. Also, aber du hast, also ich finde auch da im Pokal, auch da wieder und alles unter Vorbehalt und mit Vorsicht zu genießen, aber Eintracht Braunschweig spielt die teilweise sowas von an die Litfaßsäule. Alter Schwede.
Ja, hab sie auch da unten mit drin. Jetzt gibt's auch noch Gerüchte um Ansa, dass der vielleicht ein großes Angebot bekommt, das Union Berlin dann definitiv auch annehmen müsste, das Geld in die Kassen spült, aber dann wird's natürlich so vom Timing her dann auch langsam kompliziert mit der großen Frage, investiert man das dann wieder und wo würde man das dann investieren? Würde man sich dann nochmal einen neuen Stürmer holen? Also da passiert jetzt gerade schon noch eine ganze Menge bei Union Berlin, aber die entscheidende Frage, die habt ihr eigentlich schon aufgemacht. ist dieser Kader wirklich in der Lage, den Fußball zu spielen, den Lustrinelli da angekündigt hat? Das kann ich mir wahnsinnig schwer vorstellen. Ich habe sie in der vergangenen Saison zugegebenermaßen schon niedriger eingestuft, als sie dann am Ende sogar waren. Da gab es dann diese Misere. Aber ich habe den Kader auch zu Beginn der vergangenen Saison schon nicht relativ hoch bewertet. Jetzt gibt es dann noch mal mehr Wechsel. Es gibt offensichtlich noch mal eine Veränderung in dieser Grundphilosophie. Da habe ich echt, also ich habe Union definitiv auch als absoluten Wackelkandidaten.
Und was ist mit den Klassikern? Also die Aufsteiger der Vorsaison, HSV, Köln, wie schätzt ihr die ein?
Ja, das ist eben so die Frage, ob es da von einem dann wieder auch in arge Bedrängnis bringt. Beim HSV ist natürlich die große Frage, schaffen sie es noch irgendwie doch noch Fabio Vieira zu halten? Sie geben ja alles. Klaus Costa war jetzt nochmal in England, glaube ich. Die Bemühungen sind auf jeden Fall da. Das wäre ein totaler Gamechanger, wenn er bleiben würde. Wenn er dann nicht mehr zur Verfügung steht, dann fehlt da natürlich ordentlich was. Aber ich halte den HSV eigentlich jetzt auch, wenn es dann immer die schwierige zweite Saison ist, doch für stark genug, um dann tatsächlich auch wieder die Liga zu halten. Bei Köln gucken alle auf Said Elmala. Die große Ankündigung, eure Nummer 13 geht, aber eure Nummer 10 bleibt, hat ja wieder mal, ist so typisch Köln, ne? Da wird jetzt wieder was aufgeladen, da weiß ich auch nicht, ob das so gut ist, weil der Druck ist noch größer, als er sowieso schon war auf Said Elmala. Und jetzt trägt er die Nummer 10. Es gibt dieses Brimborium, dieses lange Transferhickhack und jetzt bleibt er dann doch in Köln. Also ich weiß nicht, ob er dem gerecht werden kann, weil wenn er jetzt nicht nach 3 Spielen 3 Tore hat, dann wird die Kritik schon ein bisschen lauter wahrscheinlich. Skiri ist zurück, auch Rückholaktion. Ich glaube, der passt in Köln ganz gut hin, so einen haben sie gebraucht. Was mit dem Rest ist, schwer zu sagen bei Köln.
Also der erste FC Köln hat mit Said Elmala einen Fußballer, der in dieser Mannschaft eigentlich nichts zu suchen hat. Und das ist rein positiv gemeint. Also das ist ja schon ein krasser Luxus. Und dass der da wirklich bleibt, natürlich auch mit der Zeremonie, die sie dann daraus gemacht haben, das ist doch so vielleicht die Überraschung der Sommerpause bislang. Und mich bringt das tatsächlich, kombiniert mit diesen 1-2 Transfers, die ich schon gut finde, Skiri vor allem, natürlich mit, wenn er auch nur annähernd das bringt, was er damals in Köln gebracht hat, mit einer gewissen Stabilität. Aber mich bringt das dann dazu, dass ich mir um Köln wenig Sorgen mache, um den HSV sogar noch ein bisschen weniger, weil ich finde, dass da sehr viel Schlaues passiert. Ich finde, also auch da muss man natürlich abwarten, wie so Neuzugänge wie Moffi tatsächlich funktionieren. Wobei, das ist echt eine Kante, da habe ich jetzt bislang viel Gutes gehört. Aber sie haben ein Fundament, ne? Sie haben ein Mittelfeld mit einem Remberg, bei dem ich auch glaube, der wird den nächsten Schritt machen. Vielleicht wird sich sogar Jürgen Klopp irgendwann mal die Telefonnummer besorgen. Also ich traue denen total, total viel Sachliches in Kombination mit Begeisterungsfähigem zu, was dann den Volkspark angeht, was diese Euphorie angeht, da sind sich Köln und der HSV ja nun sehr, sehr ähnlich und deswegen sind das so zwei Mannschaften. Ja, der Trend mit zweites Jahr wird dann komplizierter, der ist da historisch begründet, aber ich traue beiden Mannschaften eine mehr als ordentliche Saison zu, bei dem, was sie da jetzt zusammen haben und vor allen Dingen zusammengehalten haben.
Und bei Schalke, weil du Schalke ja auch mit angesprochen hast, bei Schalke mache ich mir auch ehrlicherweise keine Sorgen, weil sie ihre Rolle nicht verändern müssen in der Bundesliga. Sie sind ja nicht aufgestiegen, weil sie in der zweiten Liga dominierenden, tollen Offensivfußball und alles zerschossen haben, gespielt haben, sondern weil sie wenig den Ball hatten, schwächste Passquote, glaube ich sogar, und das ist ja eine Rolle, die als Aufsteiger in der Bundesliga dann eigentlich ganz gut passt. Und das wird Schalke gepaart mit dieser enormen Heimwucht. Also da werden sich manche umgucken, was sie auf Schalke erwartet. Ich glaube, die Euphorie ist mittlerweile an einem neuen Höhepunkt angekommen. Es ist wirklich unglaublich, wie euphorisiert dieses Umfeld ist und was in dem Stadion los ist. Jetzt überlegen sie ja auch doch nochmal diese Stadionausbaupläne anzugehen, weil 62.000 oder wie viele reinpassen, reicht einfach nicht. Also die könnten wahrscheinlich jedes Mal 90.000 Tickets verkaufen und das wird natürlich ein echtes Fund, diese Heimstärke. Erstes Heimspiel direkt gegen die Bayern am zweiten Spieltag, das wird lustig.
Bei Schalke bin ich deiner Meinung, beim FC grundsätzlich eigentlich auch, nur ein Punkt dazu, den besten Spieler des Kaders haben sie mit Elmala behalten, den wichtigsten mit Kaminski haben sie abgegeben. Und ich sehe niemanden...
Aber also lukrativ auch, abgegeben, ne?
Das ja, war ein gutes alles Geschäft. Gut. Ich finde, aus wirtschaftlicher Sicht macht das Sinn. Nur, ich weiß nicht, ob Johannesson, das ist jetzt der mir am ehesten einfällt, der dieses kreative Skillset auch hat, ob der das dann tatsächlich erfüllen kann. In der vergangenen Saison, vielleicht auch, weil er im Schatten von Kaminski stand, möglich, hat das finde ich, nicht gezeigt. Und das ist eine Challenge für den FC, weil du halt eben auch diese Euphorie, die du auf Schalke angesprochen hast, hast du nicht mehr. Alle denken jetzt, ja, wir haben den Elmaler behalten, ist ja voll geil. Da werden wir jetzt ja vielleicht wieder, also ich will jetzt nicht wieder alle Köln-Fans nach Europa reden.
Und wenn es schlecht läuft, dann geht er im Winter schon.
Ja.
Für 60 Millionen nach England.
Ich halte das für fragiler, als es auf den ersten Blick wirkt beim FC. Weil auch Skiri war bei der Eintracht teilweise wirklich katastrophal.
Und bei der WM auch keine glückliche WM gespielt, genau. Skiri. Ja, Köln wackelt tatsächlich auch mehr als die anderen, denke ich auch. Wollen wir mal schnell noch auf die Partien schauen, die uns erwarten? Ein paar haben wir genannt. Union, unser Abstiegskandidat, spielt gegen Frankfurt. Dass Frankfurt jetzt zum ersten Mal fällt, beweist auch, dass Frankfurt auch noch überhaupt gar nicht komplett ist. Also da hat Markus Krösche überhaupt gar keine Markus Krösche-Sachen gemacht bisher. Also da sind die Fans, glaube ich, auch noch nicht so richtig zufrieden. Ich glaube nicht, dass Frankfurt eine Rolle spielt im Kampf um die Champions League sowieso,
um
schon irgendwas. Mal sowieso schon mal gar nicht. Wenn es richtig gut läuft, reicht es für Europa, aber ich sehe zu viele Teams aktuell stärker. Auch in Freiburg ist einfach immer noch.
Ja, aber das hängt auch noch ein bisschen jetzt an den letzten Tagen der Transferphase. Ne? Also wenn sie die Defensive irgendwie noch stabilisiert bekommen, also im Sinne von Verstärkungen holen, eigentlich brauchen sie auf allen Positionen welche, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber Torwart und Innenverteidigung, dann kann ich mir, ich habe in der Vorbereitung auch ein paar Frankfurt-Spiele geguckt. Und wie gesagt, Vorbereitung, aber das, was Adi Hütter mit denen macht, finde ich, ist auf jeden Fall schon, kann auch geil werden, wenn er die Defensive in den Griff bekommt. Das war halt das ganz, ganz große Problem. Und das ist, da hängt jetzt sehr davon ab, ob sie noch irgendwie was machen.
Ich bin jetzt auch gerade mal die Spiele durchgegangen und habe einfach nur überlegt, wie mein Wochenende so wird, weil ich ja beruflich nicht unterwegs bin und habe gemerkt, dass ich sehr viel vorm Fernseher sitzen werde und Fußball gucken werde. Also jetzt ist meine Euphorie da. Ne? Also ich meine, viel geiler geht's nicht als Freitagabend Bayern gegen Stuttgart. Ist, habe ich, glaube ich, in der vergangenen Saison schon mal gesagt, ist das vielleicht nicht renommierteste, aber definitiv das attraktivste, fußballerisch attraktivste Duell, das es in der Bundesliga gibt. Ich habe aber dann am nächsten Tag um 18:30 Uhr auch jetzt schon total Bock auf Dortmund gegen den HSV und da haben wir noch nicht über so Mannschaften wie Schalke zurück in der ersten Liga, auch wenn es jetzt erstmal ein Auswärtsspiel in Augsburg ist und den Heimauftritt von Elversberg in der ersten Liga, so dieses Debüt geredet. Also da ist schon sehr viel Gutes. Ne? Köln fängt zu Hause an. Da habe ich schon sehr viel Lust drauf. Muss das hier nur privat klären, dass ich ansonsten nicht zur Verfügung stehe.
Mainz-Paderborn, hast du vergessen, was für ein Blockbuster auch am ersten Spieltag, am Samstagnachmittag. Jens, ich sehe deine Augen rollen.
Naja, Mainz, wieso? Mainz ist auch, finde ich, auch überraschend.
Auf jeden Fall Europakandidat. Dass da immer noch Amiri spielt, ist, grenzt ja auch an ein Wunder. Ich bin da total bei dir. Warum holt ihn eigentlich keiner der Top-Teams?
Ja, vielleicht will er auch gar nicht weg.
Ja, das kann natürlich sein.
Also und genauso bei, also Sano, klar, wenn da wirklich 50 Millionen draufsteht, kann natürlich sein, dass irgendwie noch ein Premier League Club oder weiß ich wer um die Ecke kommt auf den letzten Metern. Wenn sie den halten, bin ich deiner Meinung. Ohne zweiten Wettbewerb, sie haben vor allem, finde ich, wie sie sich auch offensiv nochmal weiterentwickelt zu haben scheinen, muss man ja jetzt vor der Saison sagen, finde ich super. Also Mainz für mich auch ein Kandidat für Europapokal.
Nochmal, ich würde gerne einmal betonen, dass man diese Nadim Amiri Geschichte gar nicht groß genug machen kann. Also er hat ja Angebote gehabt und es gab ja ganz konkrete Optionen für Nadim Amiri und dass er sich selbst dafür entscheidet, in Mainz zu bleiben. Ne? Also es gibt ja auch immer mal so Varianten, wo dann ein Spieler sagt, nee, ich bin treu hier und man weiß eigentlich, naja, gab jetzt auch nicht die ganz spannenden Angebote von woanders für dich, aber Nadim Amiri hätte woanders hingehen können und hat sich dafür entschieden, bei dieser Mannschaft, die er ja im Grunde vor zwei Jahren allein in der Klasse gehalten hat mit seinem Wechsel damals weg von Leverkusen zu Mainz hin, wo er dann so überzeugt hat, dass er da bleibt und dass er diesen Weg weitergeht. Ey, dass es das noch gibt im modernen Fußball, ist wunderschön und möchte ich nur noch einmal betont haben.
Da kommen ihm fast die Tränen, dem Alex. Wer hat Zwiebeln geschnitten? Wir werden das alles beobachten. Wie geht's jetzt weiter mit diesem Podcast? Für alle, die neu dazugekommen sind, wir werden euch zweimal pro Woche mit wichtigen Informationen versorgen. Donnerstags gibt's immer so eine kleine Vorschau oder generell so ein kleines Gespräch über die wichtigsten Themen im Fußball. Und sonntags oder in der Nacht von Sonntag auf Montag blicken wir dann immer ganz konkret zurück auf den Bundesligaspieltag und auch auf das, was in der zweiten Liga übrigens passiert. Die wollen wir ja nicht unterschlagen. Die läuft ja schon wieder. Da steht jetzt bereits der dritte Spieltag an. Also auch das werden wir im Auge behalten, auch immer mal wieder mit Alex, den wir dann natürlich demnächst auch wieder in der Sportschau sehen. Jens, wir sitzen dann regelmäßig hier und ich möchte zum Abschluss, falls ihr nichts mehr sagen möchtet, gerne nochmal so ein paar steile Thesen hören von, sagen wir es wie es ist, unserem prominentesten Menschen in der Runde von Alex Schlüter. Das haben wir in der vergangenen Saison schon gemacht. Da hatte ich dich gebeten, so ein paar Sätze zu vervollständigen. Diesmal sind es nur 5, aber ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das sind so ein paar kleine Prognosen, die wir natürlich dann immer wieder rauskramen werden, wenn sie nicht stimmen. Wenn sie stimmen, werden wir sie für immer in der natürlich. Schublade liegen lassen. Alex, das erste Tor des Monats der neuen Bundesliga-Saison erzielt?
Michael Olise.
Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp überrascht uns alle mit der Nominierung von?
Nikolai Remberg.
Ui, falls der FC Bayern im DFB-Pokal ausnahmsweise mal vorzeitig ausscheiden sollte, geht der Titel an?
Den VfB Stuttgart.
Der nächste Spieler, der für mehr als 100 Millionen Euro die Bundesliga verlässt, ist?
Said Elmaler.
Und die Partie, auf die ich mich in dieser Saison am meisten freue, ist?
Ja, das ist schön. Das ist Bayern gegen Stuttgart.
Und dann ist die Saison ja für dich schon vorbei am Freitagabend.
Naja, er kann sich ja dann hinlegen bis zum Start der Rückrunde.
Ja, das ist richtig. Dann habe ich das nochmal. Ich klang fast KI-mäßig, ne? Aber das war wirklich meine ehrliche Meinung mit all den Emotionen, die ich reinstecken konnte.
Er schwört. Ihr Lieben, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht mit euch. Wir freuen uns auf die neue Saison. Empfehlt uns weiter, liked uns. Denkt dran, es gibt es auch als Video zum Anschauen. Das ist vor allem dann besonders wertvoll, wenn wir am Sonntag auf das Wochenende zurückgucken. Da seht ihr nochmal die wichtigsten Szenen. Und ansonsten freuen wir uns auf die neue Bundesliga-Saison. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.